Willkommen zu Recenter Case am 19. Oktober 2022. Mein Name ist Alexander Benisch, wir sind auf Sendung für rund eine Stunde. Auf shop.recenter.com finden Sie mein neues Buch, der geheimdienstliche Einfluss auf Verschwörungsmedien. Das Ganze ist eine ungefähr 120.000 Wörter lange Studie, die im Laufe von 15 Jahren entstanden ist. Das Thema liegt mir ja sehr am Herzen. Es berührt ja auch viele, viele einzelne Themen. Es berührt viele Aspekte in unserer modernen Geschichte, also gerade innerhalb der letzten 200 Jahre, wo sich ja so viel verändert hat. Das heißt, wir kamen da raus aus der Leibeigenschaft und der offenen Adelsherrschaft und dann plötzlich gab es dann demokratische Republiken, es gab konstitutionelle Monarchien, es gab sozialistische Regime. Und dann ging es halt auch mal richtig los mit dem ideologischen Streit. Das heißt, die Leute bekamen ein Menü, ein Angebot an Ideologien, wo sie sich dann was raussuchen konnten. Und neben diesen gewöhnlichen Ideologien, rechts, links, Mitte, liberal und so, gab es dann auch schon vor 200 Jahren die Verschwörungsideologie. Ja, und das ganze Spektrum der Ideologien wurde halt sehr, sehr stark dominiert von mächtigen Kreisen und dieser Zustand hält halt bis heute an. Sie finden seit einer Weile eine frühere Version unserer Studie auf recenter.com. Das ist dann halt unterteilt in Kapitel. Sie müssen das nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge lesen. Sie können einfach auch kreuz und quer lesen, wie es Ihnen gerade gefällt. Das heißt, Sie springen zu einem Kapitel, das Sie gerade am meisten interessiert. Und das Buch, das Sie jetzt finden unter shop.recenter.com über den geheimdienstlichen Einfluss auf Verschwörungsmedien. Dieses Buch ist dann eben dann erweitert und hat neues Material, hat eine verbesserte Anordnung und so weiter und so fort. Also Sie kriegen das hier in der bestmöglichen Form präsentiert. Also, der Normalbürger in westlichen Industrieländern ist ja konfrontiert jetzt mit steigender Inflation, Energiekrisen, der Sorge vor einem Atomkrieg und 100 weiteren Problemen. Selbst diejenigen, die sich zur normalen Mittelschicht zählen, haben inzwischen erhebliche Schwierigkeiten für Heizung, Strom und Lebensmittel zu bezahlen. Währenddessen hantieren Hedgefonds natürlich mit tausenden Milliarden Dollars, Offshore-Konzerne zahlen kaum Steuern und Oligarchen leisten sich Paläste und möchten als Hobby Astronauten sein. Die etwas besser gestellten Bürger wählen weiter konservativ oder marktliberal, weil sie hoffen, dass sie auch künftig ein paar Krümel vom Kuchen abbekommen werden. Aber es wird immer schwieriger und anstrengender, sich zwei Kinder, ein Eigenheim und ein schickeres Auto zu leisten. Einer radikalen Partei beizutreten kommt für sie meistens nicht in Frage und sie wollen sich auch nicht einlassen auf Verschwörungsaktivismus, weil dies zu einem sozialen Abstieg führen kann. Sie möchten auch nicht die Demokratie in der Tradition der historischen Aufklärungsbewegung zersetzen. Ein simples Reihenhäuschen in besserer Lage kostet rund 600.000 Euro. Zwei Kinder kosten bis zum 18. Lebensjahr laut Statistischem Bundesamt etwa 300.000 Euro. Die schlechteste Mercedes C-Klasse liegt bei 41.000 Euro. Zusammen mit ein paar Extra-Ausgaben müsste man inzwischen Millionär sein, für den bescheidenen Mittelschichtraum auf lausigen 135 Quadratmetern zu leben, mit etwas Grünstreifen, Nachbarn, die direkt nebenan wohnen und der schlechtesten neuen Mercedes C-Klasse in der Garage. Gibt es eine Scheidung, ist der Traum vorschnell vorbei und meistens sind die Männer dann diejenigen, die auf Sozialhilfeniveau leben und Unterhalt an die Frauen zahlen müssen. Für viele ist dieser Traum von Haus, Hof und Hund zu Lebzeiten gar nicht erreichbar, egal wie sie sich anstrengen. Manche davon lassen sich einfangen mit sozialistischen Wunschträumen und Luftschlössern, das von den Reichen genommen wird, damit jeder in etwa den gleichen Lebensstandard bekommt. Andere fallen herein auf die gängige Verschwörungsideologie und wählen radikale Politiker, die diese Ideen teilen und warten auf große Umstürze. Es wurde beobachtet bei den radikalen Demonstranten, die das US-Kapitol stürmten, dass einige davon wirtschaftliche Schwierigkeiten durchgemacht hatten und dabei den Glauben an das System verloren. Manche hatten sich ein Haus und oder eine eigene Firma erarbeitet und plötzlich fiel man auf der sozialen Leiter wieder hinab. Viele junge Amerikaner mit mäßigen Schulnoten aus einfachen Verhältnissen arbeiten in Mindestlohnjobs oder als Angestellter im Dienstleistungsgewerbe, die sogenannte Gig Economy, ohne jemals die Chance zu haben, auf ein Haus für ein paar hunderttausend Dollar und ein 40.000 Dollar Auto und zwei Kinder. Egal wie sehr sie sich anstrengen und sie nach dem dritten Job noch einen vierten annehmen. Ohne Krankenversicherung kann man schnell alles verlieren und man fühlt sich halt wie im Mittelalter, wo die gesellschaftlichen Schichten unterschiedlicher nicht sein konnten. Innerhalb der heutigen Oberschicht mögen sich die Leute häufig und ihre Kinder mögen ihre Peergroup. Von Generation zu Generation bleiben diese Kreise sehr konstant. Im gewöhnlichen Bürgertum und Kleinbürgertum mögen sich die Leute meistens nicht gegenseitig und die Kinder mögen ihre gesellschaftliche Klasse auch überhaupt nicht. Viele wuchsen in finanziell stabilen Verhältnissen auf, aber sie spürten, dass das Bürgertum irgendwie kaputt ist und sie rebellierten auf verschiedene Weisen, verweigerten Leistungen in der Schule oder wollten schlecht bezahlte Aktivisten werden, die das Klima retten oder sowas in der Art. Hauptsache nicht so sein wie die Eltern und die gesamte bürgerliche Klasse. Also ein Leben lang für irgendwelche elenden Konzerne oder den Staat arbeiten, um sich ein paar Statussymbole leisten zu können, galt ihnen als Albtraum. Wenn sie studierten, dann irgendeinen Quatsch wie Philosophie oder Liberal Arts. Inzwischen ging die Wirtschaft allerdings in Bach runter und die Anforderungen für besser bezahlte Jobs schossen nach oben. Viele verpassten den Anschluss und bei einigen platzte gar der bürgerliche Traum, den sie so verbissen verfolgt hatten. Nicht alle von diesen frustrierten Leuten ließen sich einfangen von sozialistischen Kreisen. Viele landeten stattdessen in dem Sammelbecken der gängigen Verschwörungsideologie. In Deutschland erschoss ein 50-Jähriger einen jungen Tankstellenkassierer, weil jener auf die Maskenpflicht bestanden hatte. Die Richterin verurteilte ihn zu lebenslanger Haft, da er als Corona-Leugner ein Zeichen setzen wollte. Auf Telegram hatte er sich radikalisiert mit gängigen Verschwörungsinhalten und meinte auf Twitter, Zitat, ich freue mich auf den nächsten Krieg, ja, das mag sich jetzt destruktiv anhören, aber wir kommen aus dieser Spirale einfach nicht raus, meine Muskeln sind gespannt, mein Geist geschärft, Gnade denen, welche diese Situation heraufbeschworen haben, oder nein, Gnade wäre Unrecht. Ein Zeuge vor Gericht war Geschäftsfreund des Angeklagten und zeichnete das Bild eines überforderten Mannes, beschreibt dessen Arbeitsweise, Beziehungsprobleme, Krisen und wie er ihm mit einem Finanzplan geholfen habe. Ein Zeuge ließ durchblicken, dass dem Angeklagten Aufträge entgingen, weil er eine Maske hätte tragen müssen. Impfungen kamen für ihn nicht in Frage. Der Angeklagte hat auf Telegram seinem in den USA lebenden Schwager geschildert, er sei sich sicher, dass die Wirtschaft und die Gesellschaft bald zusammenbrechen würden. Dafür verantwortlich machte der Angeklagte 1 Million Afrikaner, die bald herkommen, sowie George Soros, der bei dieser Invasion die Hände mit im Spiel habe. Die AfD fände er toll, aber politisch habe jene keine Chance. Und weil er nicht an Merkel oder Spahn herankomme, musste eben der junge Tankstellenwart als Mitschuldiger der Verschwörung herhalten, um ein Zeichen zu setzen. Er wird zitiert mit den Worten, wenn ich 100 Männer mit Eiern zusammenkriege, würde ich eine Armee gründen und die Verantwortlichen ausschalten. Er meinte zu seinem Medienkonsum, wenn ich das alles nicht wüsste, wäre ich nie in diese Situation gekommen. In einem Video sprach er über ein Projekt bei seiner Arbeit, das ihm keinen Spaß mache wegen den Kollegen, er aber mit dem Geld aus den Schulden rauskomme. Besonders gerne schaute er die englischsprachigen Videos des sehr erfolgreichen amerikanischen Influencers Alex Jones. Jener wurde 2022 zu über 1 Milliarde Schadensersatz verurteilt, weil er jahrelang behauptet hatte, die Schießerei von Sandy Hook sei fake gewesen und die Eltern der getöteten Kinder nur Schauspieler im Auftrag des linken Deep State. Aktivisten hatten die Eltern verfolgt, bedroht und sogar angekündigt, man werde die Gräber öffnen. Jones lebte bisher in einem Luxus, den seine Follower niemals erreichen werden und er macht zunehmend halt Werbung einfach für die Republican Party. Die Corona-Pandemie führte überall dazu, dass Firmen pleite gingen und Menschen ihre mühselig aufgebaute Existenz verloren. In diese Stimmung hinein platzten die Corona-Verschwörungsideen, laut denen das Virus in Wirklichkeit harmlos sei. Den Verschwörern sei alles zuzutrauen und politische Teilnahme gegen jene hätte keine Wirkung. Im US-Bundesstaat Maryland erschoss ein Mann zwei Frauen, seinen Bruder und einen Apotheker. Der Angeklagte, Zitat, wollte seinen Bruder damit konfrontieren, dass die Regierung Menschen mit Covid-Impfstoffen vergiftet, heißt es in einem Dokument. Russische TV-Sender hetzten in westlichen Ländern gegen Corona-Maßnahmen, aber in Russland selbst wurden die Maßnahmen vehement verteidigt. Neue Gesetze sahen erhebliche Strafen vor, wenn ein Russe Falschinformationen zur Pandemie verbreitet. Im Mai 2022 erschoss der 18-jährige Peyton Gendron in Buffalo, New York in einem Supermarkt 10 Afroamerikaner und streamte die Tat live auf Twitch. Es war ein Protest gegen die Migration und den geplanten Genozid an den Weißen. Aktuell ist es der Ukraine-Krieg, der zu einer Energiekrise geführt hat, und die Verschwörungsinfluencer behaupten, dass die Democrats in den USA und letztendlich jüdische Banker dahinter stecken würden. Es drohen Firmenpleiten, Arbeitslosigkeit und Energiepreise, die selbst für die gewöhnliche Mittelschicht zum existenziellen Problem werden. Wahrscheinlich vergehen die Corona-Pandemie und die Energiekrise, ohne dass die Welt zusammenbricht, ohne dass Horden von blutrünstigen Bürgern mit Mistgabeln und Fackeln überall die Regierungssitze stürmen und irgendwelche neuen Mikrorepubliken ausrufen. Man hat gesehen, wie dysfunktional und zerstritten die führenden Corona-Aktivisten waren. Nicht einmal kleine Organisationen konnten sie leiten. Der Kapitolsturm in den USA hätte nur in den Träumen von QAnon-Spinnern und MAGA-Sektierern und von Donald Trump dazu geführt, das Wahlergebnis zu kippen und eine Verhaftungswelle gegen Democrats einzuleiten. Die eigentlichen Verwalter des US-Empires mögen es, wenn die Bevölkerung gespalten und zerstritten ist, aber es bestand kein Interesse daran, das Zwei-Parteien-Kartell zu beenden. Verschiedene Behörden wussten vorab von der Gewaltbereitschaft, weil die entsprechenden Szenen gut überwacht sind und die Aktivisten aller Regel recht dumm agieren und nicht wirklich in einer Gruppe teamfähig sind. Schon der Oklahoma City-Bomber Timothy McVeigh war ein gewöhnlicher Konsument von Verschwörungsmedien gewesen, der den baldigen Großangriff gegen die Patrioten wähnte. Panzer der Vereinten Nationen würden mit blauen Fähnchen anrücken, die Patrioten in Waffen und in Internierungslager stecken. Die allermeisten Aktivisten aus der Szene blieben eher passive Konsumenten von Verschwörungsmedien und warteten auf bessere Zeiten und auf größere Rettungsaktionen, die angeblich kommen werden durch einflussreiche rechte Figuren aus Staat und Wirtschaft. Es sind inzwischen rund 30 Jahre vergangen, ohne dass der von McVeigh befürchtete Großangriff kam. Das heutige Publikum von Verschwörungsmedien wird abermals mit Panikprogrammen vollgedröhnt von Figuren wie Alex Jones, so als würden bald die Patrioten in Corona-Internierungslager gesperrt und die Democrats lösen bewusst einen Atomkrieg gegen die Russen aus. Der Kreislauf geht also weiter. Die allermeisten Follower werden passiv bleiben, den Verschwörungskontent konsumieren und weiter teilen und auf bessere Zeiten warten. Hin und wieder gibt es einen Amokläufer bzw. Terroristen, der einen überschaubaren Anschlag verübt. Dann passiert vielleicht wieder etwas wie der Kapitolsturm. Die QAnon-Sekte wird ohne Donald Trump weitermachen und sich auf jemanden beziehen wie einen neuen republikanischen Präsidenten wie Ted Cruz oder Ron DeSantis. Dann fühlen sich die Verschwörungsideologen wieder eine Weile lang sicherer. Nach 4 oder 8 Jahren sitzt wieder ein Democrat im Weißen Haus und die große Panik setzt wieder ein. Dann detoniert jemand genau wie Timothy McVeigh damals im Jahr 1995 eine Autobombe irgendwo und schwächt damit die Patriotenszene auf Jahre hinweg. Eben jene Szene wird natürlich grummeln, der neue Bomber sei ein Agent des linken Deep States gewesen. Dann wird wieder ein Republican Präsident, der im Wahlkampf den Verschwörungsideologen zugezwinkert hat. Dieser Kreislauf kann sich über Jahrzehnte hinweg weiter drehen, ohne dass jemals eine Verbesserung eintreten wird für die Bevölkerung. Die Verschwörungsmedien dienen letztendlich also zur Bewahrung des Status quo. Alex Jones aus Texas wurde, wie bereits erwähnt, zu $1 Milliarde Schadensersatz verurteilt, weil er die Schießerei von Sandy Hook als Fake und die Eltern als Schauspieler verunglimpft hatte. Die eigentliche Sensation ist nicht die $1 Milliarde an Schadensersatz, sondern die Zeit und das Geld seiner Follower, die Alex Jones im Laufe seiner rund 25 Jahre währenden Karriere verschwendet hat. Sein Online-Shop mit überteuerten Nahrungsergänzungsmitteln als wichtigste Produkte hatte in nur 3 Jahren einen Umsatz von $160 Millionen. Falls seine 3 Millionen Stammhörer pro Tag nur eine Stunde mit seinen Sendungen vergeudeten, sind innerhalb eines Jahres rein rechnerisch 1 Milliarde Stunden nutzlos verpufft. Besser kann es aus Sicht der Obrigkeit gar nicht laufen. Jones dröhnt seine Follower mit schlechtem Content voll, die auch nach Jahren des Konsums unfähig sind, das Wesen der Supermächte, deren Beziehungen zueinander und deren Geheimoperationen wirklich zu verstehen und zu ergründen. Will man aufsteigen in die oberen 10% der Gesellschaft und sei es nur am untersten Rand dieser Oberschicht, muss man zum Beispiel ein begnadeter, teilautistischer Programmierer sein, der morgens die Droge Adderall konsumiert, um durcharbeiten zu können. Oder bei einer Wall Street Firma anfangen am Trading Desk und über 80 Stunden in der Woche arbeiten, bis man vom Dach des Gebäudes springen möchte. Oder einen Doktortitel in Jura machen mit Auszeichnung und bei einer großen amerikanischen Kanzlei für $160.000 brutto jeden Tag bis 23 Uhr arbeiten zu dürfen an krummen Fällen. oder herausragender Mediziner sein, der nur wenige Tage Urlaub in seinem Leben bekommt und mit Luxuslimousine zur Arbeit hin und dann wieder heimfahren kann. Und wehe, man lässt sich erwischen mit Drogen oder irgendwelchen anderen Straftaten, dann kann man schnell wieder die mühevoll hochgekletterte soziale Leiter hinunterfallen. Bei dem großen Cum-Ex-Skandal hatten Anwälte und Investoren sich Steuern in Deutschland erstatten lassen, die gar nicht gezahlt worden waren. Die Polizei stürmte so manche Großstadtvilla mit 15-Meter-Pool davor. Viele, die einer Freimaurerloge beigetreten sind, taten dies nicht aus wohltätigen Motiven und wegen dem mystischen Brimborium, sondern weil sie sozial aufsteigen wollten. Gelangt man an eine der Elite-Universitäten und heiratet man jemanden aus höheren Kreisen, ergeben sich ganz andere Möglichkeiten, aber auch Verpflichtungen und Abhängigkeiten. Man hat eine neue Peer-Group, der man generell nicht schaden will, denn ansonsten würde man verstoßen werden und müsste wieder in den Kreisen der gewöhnlichen Bürgerlichen leben und um einen bescheidenen Lebensstandard kämpfen. Bürger, die aus instabilen Verhältnissen stammen oder zumindest eine Wirtschaftskrise durchgemacht haben, sind anfällig für sozialistische Ideen und lassen sich in das entsprechende politisch-ideologische Sammelbecken hineinziehen, wo sie letztendlich nur Stimmung machen für mehr Besteuerung und mehr Regulierung. An die Offshore-Megakonzerne kommt man sowieso nicht ran, also halst man der überdehnten Mittelschicht noch mehr Kosten auf. Die Bürgerlichen betrachten dann eher die unteren Schichten als Feind. Für überschaubare Geldbeträge konnten Wall Street Banker bereits in den 1950er Jahren die linke Sphäre aufkaufen. Und dann gibt es diejenigen, die sehr misstrauisch sind gegenüber der Obrigkeit, aber mit dem Sozialismus nichts anfangen können. Sie sind zu christlich und zu nationalpatriotisch, um sich zu begeistern für sowjetische Verhältnisse oder Ideen. Für dieses Klientel schufen wohlhabende amerikanische Kreise für wenige Millionen Dollar die moderne Verschwörungsideologie. Sie diente als Dampferblasventil zur Überwachung der Follower, als Hinhaltetaktik, zur Polarisierung und inzwischen immer direkter als Wahlwerbung für die Republican Party, also die eine Hälfte des Zwei-Parteien-Kartells. Verschwörungsmedien sind aber weit mehr gewesen als nur eine Hinhaltetaktik für frustrierte Konservative. Seit 200 Jahren wird es verwendet für massive Desinformationskampagnen, die mit Staatsstreichen und sogar Kriegen zu tun haben. Britische, größtenteils adelige Geheimdienste hatten sich im Vorfeld der Französischen Revolution an der Destabilisierung des alten Erzfeindes beteiligt, unter dem Deckmantel aufklärerischer Ideen von Freiheit und Gleichheit. Bald darauf platzte eine Tarnorganisation des britischen Geheimdienstes auf deutschem Boden, der Bayerische Illuminatenorden. Deutschland war zu der Zeit ein Flickenteppich aus verschiedensten Fürstentümern, Mini-Königreichen und Grafschaften. Manche der dort herrschenden Adligen zählten zu den Welfen, Wettinern und Reginaren, die fast 100 Jahre zuvor den britischen Thron erobert hatten. Das Versagen des Illuminatenordens hätte dazu führen können, dass weitere Tarnorganisationen und Strukturen entlarvt werden. Ein Ablenkungsmanöver musste hier in Form der ersten großen Bestsellerbücher aus dem Verschwörungsgenre in verschiedenen Sprachen. Nebulöse französische Logen und die deutschen Illuminaten wurden bezichtigt, die französische Monarchie gestürzt zu haben. Nicht eine einzige Spur in Richtung Britannien wurde in den Büchern verfolgt. Die vierbändige Reihe Denkwürdigkeiten von Augustin Barruel zählte zu den meistverkauften Büchern der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es diente dazu, verschiedene Gruppen in der französischen Gesellschaft nach der Revolution gegeneinander aufzuhetzen. Als sich die Franzosen in der Folgezeit herumplagten mit politischen Säuberungsaktionen, den Versuchen, eine Republik zu etablieren und Diktaturen wie mit Napoleon, startete eine weitere große Trendwelle der Verschwörungsliteratur. Frühsozialisten behaupteten, dass das Recht auf Privatbesitz, das noch gar nicht lange für den gewöhnlichen Bürger galt, der Ursprung allen Übels sei und dass winzige jüdische Familien nach der Weltherrschaft streben. Nach ein paar Jahrzehnten ließen die Sozialisten diese Vorstellungen über jüdische Banker wieder fallen, die dann eins zu eins übernommen wurden von dem stetig wachsenden völkischen Kreisen in Deutschland und Österreich. Britannien und die USA setzten auf Fortschritt, Industriekapitalismus und Wissenschaft, während völkische Meinungsführer im deutschsprachigen Raum Rückständigkeit preisten. Nach dem Ersten Weltkrieg sah man eine massive Kampagne von britischen und amerikanischen Kreisen, um die wütenden deutschen Kriegsverlierer von dem Unsinn zu überzeugen, Schuld an dem Krieg und an dem Sturz der russischen Zaren seien die Weisen von Zion gewesen. Die Nazis übernahmen ihre Verschwörungsinterpretation von dem älteren völkischen Lager, vernichteten Juden und waren völlig infiltriert durch adlige Spione, die für Großbritannien arbeiteten. Hitler ging irrigerweise davon aus, viele Freunde in hohen britischen Kreisen zu haben. die Angloamerikaner kontrollierten durch das 20. Jahrhundert hindurch die wesentlichen Verschwörungsnarrative. Machte man bestimmte Bücher zu Millionenbestsellern, stürzten sich die Copycats darauf und verbreiteten die Ideen in alle Windrichtungen. Gewöhnliche Studien zu dem Thema verwenden schwammige und widersprüchliche Definitionen. Die Forscher sind in aller Regel unqualifiziert für die Einschätzung geheimdienstlicher und imperialistischer Aspekte und sie sind abhängig von Fördergeldern des Staats oder von reichen Gönnern. Man begnügt sich damit, offensichtlichen Unsinn zu widerlegen und zu erklären, dass frustrierte Bürgerliche sich durch Verschwörungstheorien besser fühlen würden. Verschwörungsideologen sind oft, aber nicht immer, direkte Feinde der Aufklärung und möchten jene weitgehend rückgängig machen. Sie sind auch die Feinde des Sozialismus. Die großen Revolutionen wie in Frankreich oder Russland werden als Inszenierung von Illuminaten und jüdischen Verschwörern betrachtet. Interessanterweise gilt aber die amerikanische Revolution in der Verschwörungsliteratur seit 200 Jahren als absolut ehrlich. Während John Robison, das protestantische und englischsprachige Publikum bediente, mit seinem großen Verschwörungsbuch, kümmerte sich Augustin Baruel um die Katholiken und schuf fast zur gleichen Zeit eine Bestseller-Buchreihe, die in ganz Europa und in den USA für mächtig Wirbel sorgte und bis weit in das 20. Jahrhundert fleißig und unkritisch zitiert wurde von Verschwörungsautoren. Baruel stammte aus einer alten Adelsfamilie, trat in jungen Jahren den katholischen Jesuiten bei und arbeitete nach dem Verbot des Ordens als Hauslehrer in Frankreich in hochadeligen Häusern. In London bekam er Hilfe von dem adligen Parlamentsabgeordneten und Freimaurer Edmund Burke, der als großer Kritiker der französischen Revolution galt, nicht aber als Kritiker der amerikanischen Revolution. Burke heiratete die Tochter von Dr. Christopher Nugent, einem Mediziner und Fellow der Wissenschaftsvereinigung Royal Society, deren Ableger in Edinburgh einst John Robison zum Präsidenten hatte, den Autor des großen Verschwörungsbuchs Proofs of a Conspiracy. Später wurde Burke Privatsekretär des Chief Secretary for Ireland und danach Privatsekretär des britischen Premierministers Charles Watson Wentworth. Später wurde Burke selbst Mitglied im Kronrat. 1797 und 1798 erschien Baruels vierbändige Reihe Denkwürdigkeiten, die in mehreren Übersetzungen zum Bestseller wurde. Zwischen 1800 und 1804 erschienen sie unter dem Titel Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Jakobinismus, auch auf Deutsch. Die Denkwürdigkeiten wurden einige der meistverkauften Bücher der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es kursiert das Gerücht, dass Baruel 1806 von einem italienischen Soldaten namens Giovanni Battista Simonin dazu angestiftet worden sei, einen fünften Band über eine jüdische Weltverschwörung oberhalb von allen Verschwörungen zu schreiben, der aber nicht veröffentlicht wurde. Erst in den 1840er Jahren popularisierten französische Frühsozialisten judenfixierte Verschwörungsnarrative, während der französische Arm der Rothschild-Bankerfamilie und ein paar andere jüdische Merchant Banks Bedeutung gewonnen hatten. Wäre um das Jahr 1910 oder davor tatsächlich ein fünfter Band von Baruel erschienen, hätte dieser wegen der starken Verbreitung der vier vorhergehenden Bände durchaus Anklang finden können, auch wenn die Rothschilds noch eine eher kleine Nummer waren und es noch nicht das berüchtigte Märchen gab, laut dem diese Kleinstfamilie den britischen Aktienmarkt abgezockt hätte. So kurz nach der Französischen Revolution wäre es aus Sicht des britischen Geheimdienstes eher nützlich gewesen, weiterhin Verschwörungsmythen zu zirkulieren über französische Freimaurer. Ohne Zugang zu besonderen Quellen und ohne direkt im Umfeld der Illuminaten geforscht zu haben, konnte Baruel eigentlich überhaupt nichts Neues erzählen. Die britische Spur verfolgte er seltsamerweise auch nicht, obwohl er als katholischer Jesuit eigentlich höchst misstrauisch hätte sein sollen. 1798 trug die Buchreihe in den Vereinigten Staaten zu einer regelrechten Illuminatenpanik bei, als konservative Geistliche die Demokratisch-Republikanische Partei, namentlich deren Gründer Thomas Jefferson, bezichtigten, Agenten der Illuminaten zu sein. Baruel beschuldigte neben Adam Weishaupts Illuminatenorden noch die französischen Jakobiner, diverse Freimaurerlogen des europäischen Festlands und den preußischen Hohenzollernkönig Friedrich II. Und solche Kreise. Also, was steht in Band 1? Es fällt in den ersten Absätzen bereits auf, wie Baruel die französische Revolution als furchtbares Zerstörungswerk der Sekte der Jakobiner und Illuminaten abtut, ohne auch nur ansatzweise eine nüchterne Einordnung vorzunehmen. erinnern wir uns, Baruel entstammte gehobenen Kreisen. Das heißt, er entstammte dem Adel und er war halt sehr stark mit der katholischen Kirche verbunden. Also er ist jetzt kein unvoreingenommener Beobachter, er ist jetzt kein richtiger Wissenschaftler. Die französische Monarchie war rückständig und ausbeuterisch wie jede andere Monarchie in Europa, die das untergegangene Römische Reich beerben wollte. Es ist geradezu lächerlich, dass rechtskonservative amerikanische Kreise diese extrem negative Sichtweise über die französische Revolution begierig von Baruel übernahmen, aber gleichzeitig die amerikanische Revolution als Fetisch und Gründermythos der US-Republik betrachteten. George Washington und seine Mitstreiter verwendeten ebenso wie die Jakobiner aufklärerische und republikanische Propaganda. In Frankreich gab es nach dem Sturz der Monarchie immer noch viele Befürworter der alten Ordnung sowie den Katholizismus und Baruel goss einfach immer mehr Benzin ins Feuer, was sicherlich im Interesse Britanniens lag. Baruel war in keinster Weise ein sachlicher Wissenschaftler bzw. Geheimdienstexperte, sondern ein fanatischer Geistlicher, der wohlwollende Texte schrieb über den Papst, sich an mächtige Strukturen kletterte und geistig im Mittelalter stehen geblieben war. Als einen zentralen Chef der teuflischen Verschwörung betrachtete er den Schreiber Voltaire, der aus den niedrigsten Rängen des französischen Adels stammte und frühzeitig schon Ärger mit der Obrigkeit hatte. Beleidigte Voltaire einen höheren Adligen, landete er im Knast. Schließlich setzte er sich nach Britannien ins Exil ab und verkehrte dort auffälligerweise mit hohen Kreisen wie Sarah Churchill, die Duchess of Marlborough. Es ist denkbar, dass die britischen Geheimdienststrukturen ihn in dem Zeitraum bearbeiteten, ermunterten und über aufklärerische Tarnorganisationen rekrutierten, um irgendwann bei einem Wandel in Frankreich mitzuarbeiten. Es ging ja darum, Frankreich war der Erzfeind und man wollte die französische Monarchie zerstören. Diesem naheliegenden Verdacht geht Baruel natürlich nicht nach. Nach seiner Rückkehr veröffentlichte Voltaire in Frankreich ohne Vorabprüfung der Zensurbehörde Texte, die die britische konstitutionelle Monarchie als besseres System bezeichnete als die französische klassische Monarchie. Und so musste Voltaire fliehen aus Paris, tauchte bei betuchten Leuten unter und widmete sich verstärkt der Wissenschaft, die von den Briten im Rahmen der Royal Society eng verknüpft wurde mit dem britischen Freimaurertum ab 1717. Baruel erzählt nichts davon, wie stark Britannien die aufklärerischen Kreise kontrollierte, sondern wähnt Voltaire im Bunde mit Friedrich dem Großen, damals Kronprinz von Preußen, der einen Briefwechsel mit dem jungen Rebell aufnahm. Die französische Spionage verdonnerte Voltaire 1743, den inzwischen zum König gewordenen Friedrich auf dessen Schloss zu besuchen und ihn auszuhorchen über etwaige Einmischungen in den österreichischen Erbfolgekrieg. Später lebte Voltaire sogar in Sanssouci und Charlottenburg, aber es kam zu Streitigkeiten und er tingelte fortan durch verschiedene Länder und wurde mit seinen aufklärerischen Schriften immer bekannter. Etwas mehr als einen Monat vor seinem Tod wurde er in die Freimaurerei eingeweiht. Am 4. April 1778 besuchte er die berüchtigte Loge Les Neuf Sœurs in Paris und wurde ein eingetragener Freimaurerlehrling. Laut einigen Quellen drängte Benjamin Franklin, Voltaire Freimaurer zu werden, und Voltaire stimmte zu, vielleicht nur um Franklin zu gefallen. Franklin hatte zu tun mit der britischen Royal Society und war aller Wahrscheinlichkeit nach ein britischer Agent. Frankreich versenkte ein Vermögen in George Washington und den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, schwächte sich damit erheblich selbst und musste große Gebiete in Amerika billig an die neuen USA verkaufen. Zu der Zeit der Französischen Revolution gab es rund 1250 Freimaurerlogen in Frankreich. Die Loge Les Neuf Sœurs war eine bedeutende Loge im Grand Orient de France, die einen besonderen Einfluss auf die Französische Revolution hatte. Einige bemerkenswerte französische Revolutionäre waren Freimaurer, darunter Marquis de Lafayette, Marquis de Condorcet, Mirabeau, Georges Danton, der Herzog von Orléans und Hébert. Louis-Philippe, Herzog von Orléans, ein Führer der liberalen Aristokratie, war zur Zeit der Französischen Revolution der Großmeister des Grand Orient. In einigen Teilen Frankreichs waren die jakobinischen Clubs Fortsetzungen von Freimaurerlogen aus dem Ancien Regime und laut dem Historiker Alan Forrest übernahmen einige frühe Clubs tatsächlich sowohl die Räumlichkeiten als auch einen Großteil der Mitglieder von Freimaurerlogen, bevor sie sich einen neuen Anstrich gaben. Preußen hatte allen Grund dazu, sich an der Destabilisierung Frankreichs zu beteiligen, musste sich aber abschirmen vor einem Blowback aufklärerischer Gedanken. Die besten Voraussetzungen für geheime, subversive Kampagnen gegen Frankreich unter aufklärerischer Tarnung hatte Britannien. Wieso ging Baruel dieser Spur nicht nach? Entweder war er grenzenlos naiv oder seine Buchreihe war eine Auftragsarbeit für den britischen Geheimdienst. Für Baruel ist Philosophie bereits eine antichristliche Aberration, eine Hybris des Menschen, quasi die Ursünde, sich anzumaßen, so schlau wie die Götter zu sein. Kurzum, des Teufels. Als er diesen Dummfug geschrieben hatte, existierte die britische Wissenschaftsvereinigung Royal Society als Schwesterorganisation des von antiken Mysterienkulten beeinflussten britischen Freimaurertums bereits seit 100 Jahren. Die Wissenschaftler hatten bewiesen, dass traditionelle Vorstellungen über das Universum und die katholische Kirche sehr oft komplett daneben lagen. In seinen Denkwürdigkeiten attackiert er sogar die protestantische Kirche, was letztendlich bedeutet, dass er auch die Staatskirche Britanniens ablehnen musste und ihm bewusst gewesen war, dass eine Schwächung des Katholizismus generell auch dem britischen Reich nützte. Aber er lässt nicht den geringsten Verdacht auf die Briten kommen. Sogar die Tatsache, dass Voltaire große Vorteile auf der Insel genoss, wird beiseite gewischt, da er in jedem anderen Land das geworden wäre, was er geworden ist. Als in Britannien um das Jahr 1700 herum die Ära der katholischen Stuarts beendet war und die neue Ära der Hannoveraner Welfen begann, war man den Franzosen noch weit unterlegen in Bereichen wie Bevölkerungsgröße, Landfläche und Finanzen. Je näher das Jahr 1800 rückte, umso mehr fielen die Franzosen zurück, weil die Monarchie unbedingt an mittelalterlichen Strukturen und religiösen Überzeugungen festhalten wollte. In der Folgezeit wurde Britannien zum größten und mächtigsten Empire, beherrschte die Meere und unterhielt eine enge geheime Beziehung zu dem anderen großen Empire, das auf Republikanismus und Wissenschaft setzte, die USA. Die vielen einflussreichen Franzosen, die sich an der Französischen Revolution und den Vorbereitungshandlungen beteiligt hatten, waren nicht einfach getrieben von aufklärerischen Werten oder satanischen Absichten, sondern wollten eher das Ruder herumreißen, die Königsfamilie endlich loswerden und Frankreich wieder auf Erfolgskurs bringen. Baruels Buchreihe war im Prinzip so konstruiert, dass sie die Bevölkerung im Nachhinein spalten sollte, anhand von politischen Überzeugungen, Religion und gesellschaftlichen Klassen. Britanniens Geheimdienste hatten sich zwar an dem Sturz der französischen Monarchie beteiligt, aber sie saßen nicht im Fahrersitz bei der Sache und die subversive Arbeit war nach der Revolution nicht vollendet. Es musste verhindert werden, dass sich in Frankreich eine neue starke Ordnung etabliert. Dies ging gewaltig schief, denn Napoleon fegte wenige Jahrzehnte später über Europa hinweg. Französische Freimaurer waren genauso wie die amerikanischen oder die britischen inspiriert von der Antike und den antiken Mysterienkulten. Dies plump als Satanismus abzutun, ist gängige Praxis in den Verschwörungsmedien bis zum heutigen Tag. Selbst als im Römischen Reich das Christentum nicht länger als störende Sekte verfolgt, sondern gründlich infiltriert war und zur Staatsreligion erkoren wurde, behielten römische Eliten die Mysterienkulte bei. Der anti-römische Jude Jesus wurde zu einer Kunstfigur verbastelt nach Vorbild antiker Gottheiten inklusive Jungfrauengeburt. Es überrascht nicht, dass in der britischen und amerikanischen Sphäre lange Zeit Literatur wie Foxes and Firebrands zirkulierte, die die katholische Kirche als Hort Satans bezeichnete und die Jesuiten als eiskalte Agenten, die jeden noch so niederträchtigen Auftrag erfüllen. Gute Fälschungen enthalten ein gewisses Maß an Wahrheit, egal ob bei Baruel oder bei antikatholischen Verschwörungsautoren. Der von Baruel immer wieder genannte Friedrich von Preußen entstammte den Hohenzollern und galt als Reformer. Er schaffte die Folter ab und erneuerte das Bildungssystem, blieb aber der absolutistische Monarch für seine bis zu 5,5 Millionen Untertanen. Viele Menschen lebten in Erbuntertänigkeit und Leibeigenschaft. Seine Mutter war Sophie Dorothea von Hannover, deren Vater der britische König George I. von den Welfen war. Das Verhältnis zwischen den Hohenzollern auf der einen Seite und den Welfen, Wettinen und Reginaren auf der anderen Seite war trotz gewisser erheblicher Verwandtschaftsverhältnisse kompliziert. Friedrich verliebte sich in die uneheliche Tochter Kurfürst Friedrich Augusts, Anna Carolina Orzelska, die später durch Heirat Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck wurde. Nicht nur haben wir es mit einer Verbindung zum britischen Thron zu tun, sondern auch mit einer Verbindung zu Schleswig-Holstein-Romanow-Gottorf, also der modernen, späteren Linie der russischen Zaren. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass Friedrich in einer gewissen Kapazität mit den Welfen heimlich paktierte, um Frankreich zu schwächen. Aber Baruel will keine negative Aufmerksamkeit lenken auf Britannien. Friedrich verband eine enge Freundschaft mit dem 8 Jahre älteren Leutnant Hans Hermann von Katte, dessen Vorfahre Hans Katte war herzoglich sachsen-coburgischer Hofmarschall. Die Linie Sachsen-Coburg und Gotha führte nach den Hannoveraner Welfen zusammen mit dem Haus Hessen und Schleswig-Holstein den britischen Thron bis heute. Es gibt sehr plausible Vermutungen, dass Friedrich mit von Katte eine homosexuelle Beziehung hatte und schließlich wurde Katte von Friedrichs Vater zum Tode verurteilt. Eine standesgemäße Ehe wurde arrangiert mit Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern von den Welfen. Die Ehe blieb kinderlos. Der sogenannte Siebenjährige Krieg war ein gewaltiger Konflikt. Eine Art Weltkrieg, der auf der ganzen Welt zwischen den Großmächten ausgetragen wurde. Russland und Österreich hatten einen Vertrag unterzeichnet und sich gegen Preußen verbündet. Die Franzosen rückten in Deutschland ein, bewegten sich in Richtung Preußen und wollten Hannover, den Stammsitz der Welfenkönige Britanniens, in Geiselhaft nehmen. Großbritannien und Preußen hatten Truppen verbündeter bzw. verwandter Fürstentümer wie Hessen-Kassel und Sachsen-Gotha zu der sogenannten Observationsarmee zusammengeschlossen. Am 26. Juli 1757 schlugen die französischen Truppen unter Führung des Marschalls d'Estrées die Observationsarmee unter dem Herzog von Cumberland, ein Mitglied des britischen Königshauses, in der Schlacht bei Hastenbeck. Großbritannien sagte Preußen in einer Vereinbarung vom 11. April 1758 finanzielle Mittel von 4,5 Millionen Talern sowie die Aufstellung eines neuen Heeres in Kurhannover zu. Herzog Ferdinand von Braunschweig-Wolfenbüttel konnte die Franzosen in der Schlacht von Rheinberg am 12. Juni 1758 und in der Schlacht bei Krefeld am 23. Juni 1758 schlagen und kontrollierte zum Jahresende das gesamte rechtsrheinische Gebiet. In der Schlacht bei Meer am 5. August 1758 schlugen 3000 Preußen unter General Philipp von Imhoff fast 10.000 Franzosen. Frankreich hatte bei den Friedensverhandlungen am Kriegsende keine Verhandlungsmasse. Nach dem Tod der russischen Zarin Elisabeth am 5. Januar folgte ihr Neffe, ein Bewunderer Friedrichs, als Peter III. Auf den Thron. Nachdem er den preußischen Schwarzen Adlerorden und weitere Ehrungen erhalten hatte, schloss er am 5. Mai mit Preußen den Frieden von St. Petersburg. Die Briten schlugen Frankreich auf amerikanischem und sogar indischem Gebiet. Der Siebenjährige Krieg hatte die Staatsverschuldung Frankreichs in atemberaubende Höhen getrieben. Aus strategischen Gründen inszenierten die Briten mit George Washington den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, was Frankreich dazu verlockte, Washington großzügig zu unterstützen, in der Hoffnung, es damit den Briten heimzuzahlen. Die Finanzen der französischen Monarchie waren dann erst recht eine Katastrophe, was es den britischen Geheimdiensten einfacher machte, die Lage in Frankreich weiter zu destabilisieren durch aufklärerische Propaganda über Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Es sollte offensichtlich sein, dass nicht nur auf den Meeren und Schlachtfeldern gekämpft wurde mit Kanonen und Gewehren, sondern auch auf der geheimdienstlichen Ebene mit Tarnorganisationen und Propaganda. Baruel erzählt, wie bei Voltaire die Idee gereift sei, eine Geheimgesellschaft für seine Zwecke zu gründen und wie der Landgraf von Hessen-Kassel seine Unterstützung angeboten hätte. Derselbe Landgraf hatte interessanterweise bis zu 20.000 Söldner an Großbritannien vermietet für den Kampf gegen George Washington in den US-Kolonien und wurde dafür mit Unsummen bezahlt. Er galt als einer der reichsten Männer auf dem Festland, seine Familie stand dem britischen Königshaus nahe und finanzierte höchstwahrscheinlich geheimdienstliche Strukturen und Operationen. Nach den Hannoveraner Welfen auf dem britischen Thron folgten Sachsen-Coburg und Gotha sowie das Haus Hessen. Der Vater des aktuellen König Charles, Philip Mountbatten, ist eigentlich Hessen-Darmstadt. Die Mutter, die gestorbene Queen Elizabeth, ist zu einem großen Teil Sachsen-Coburg und Gotha. Der Prinz Karl von Hessen-Kassel hatte eine Tochter des britischen Königs George II. Von den Hannoveraner Welfen zur Mutter und schuf ein Netz von Freimaurerlogen auf deutschem Boden. Die vom Grand Orient de France gegründeten und hauptsächlich aus jüdischen Mitgliedern bestehenden Freimaurerlogen zur aufgehenden Morgenröte in Frankfurt am Main und zu den Vereinigten Freunden in Mainz stellte er nach den Napoleonischen Kriegen unter seinen Schutz, erteilte ihnen eine neue Konstitution und erwirkte für die Loge zur aufgehenden Morgenröte sogar ein Patent für die christlichen schottischen Hochgrade. Er wurde neben dem Herzog Ferdinand von Braunschweig eines der wichtigsten Mitglieder des Illuminatenordens, dessen Dokumente schließlich von der bayerischen Polizei erbeutet wurden. Einige Dokumente davon zirkulierten in der Öffentlichkeit und bildeten das Fundament für eine Reihe an Bestsellerbüchern wie von Baruel aus dem Verschwörungsgenre. Wie schaffte es Baruel, all diese offensichtlichen Spuren nach Großbritannien zu ignorieren? Wenn man die Geschichte der Französischen Revolution nüchtern erzählt, kann man so kein Verschwörungsbuch schreiben. Die überchristliche Hysterie, gemischt mit den öffentlich bekannt gewordenen Informationen zu dem Illuminatenorden, schindete schon mehr Eindruck. Für die hohen Adligen bei den Illuminaten ergab sich aber die Gefahr, dass weitere ihrer Tarnorganisationen und Spionagenetze enthüllt werden. Dementsprechend gaben sich die Adligen unschuldig und äußerten entweder direkt oder über den Umweg von Verschwörungsliteratur, dass sie zu einem gewissen Grad von unbekannten Kräften manipuliert worden seien. Wenige Jahrzehnte später, als das Bankenhaus Rothschild, das von Hessen-Kassel und dann von der britischen Krone aufgebaut worden war, um Geldströme zu tarnen, auch in Frankreich bedeutsam wurde, verbreiteten sich die Vorstellungen von einer jüdischen Weltverschwörung. Rückwirkend dichtete man zu der Französischen Revolution hinzu, dass die geheimen Kräfte im Hintergrund Juden gewesen seien. Baruel nennt immerhin den König von Dänemark-Norwegen als Mitverschwörer, Christian aus dem Haus Oldenburg. Seine Mutter war die Tochter des britischen Königs George II. Die Stiefmutter war Juliana Maria von Braunschweig-Wolfenbüttel, Bevern. Er heiratete seine Cousine aus dem britischen Königshaus. Die Verbindungen zu Britannien sind also offensichtlich. Dennoch, so hält Baruel fest, trotz der Involvierung verschiedener Könige des Nordens an der Verschwörung gegen Frankreich und gegen das katholische Christentum, findet man in den Korrespondenzen der Verschwörer den Namen seiner britischen Majestät nicht einmal erwähnt. König George III. Sei zu weise gewesen, als dass er sich auf die miesen Verschwörer eingelassen hätte. Demzufolge sei das Schweigen der Verschwörer über ihn ein schlagender Beweis dafür, dass er nicht beteiligt gewesen sei. Diese Argumentation ist gelinde gesagt Schwachsinn. Baruel war nicht spezialisiert auf Geheimdienste, ihm lagen nur Fragmente vor von Korrespondenzen. Bestimmte Dinge oder Personen werden aus Prinzip nicht auf Papier geäußert und King George III. Kämpfte weltweit an allen Fronten gegen den Erzfeind Frankreich. Die Franzosen gaben ein Vermögen aus, um George Washington zu finanzieren und auszustatten, Unabhängigkeitskrieg gegen George III. Washington und seine Leute benutzen eine Reihe an aufklärerischen Gedanken und Slogans. Wer ist blöde genug, um zu denken, dass der britische König es aus ehrbaren Motiven abgelehnt hätte, sich an Geheimoperationen zu beteiligen, um den Erzfeind Frankreich zu destabilisieren? Zu den Verschwörern zählten angeblich Ludwig Eugen und Prinz Ludwig von Württemberg, die sich austauschten mit Jean-Jacques Rousseau. Das Haus Württemberg ist ebenfalls verbunden mit dem britischen Königshaus und Baruel schafft es wieder nicht, diese Verbindung aufzuzeigen. Als nächstes wird in Band 1 dem französischen König Louis XV. Auch noch Inkompetenz, romantische Affären und mangelnde religiöse Strenge vorgeworfen. Er sei also zum gewissen Teil selber schuld an dem Fall seines Hauses. Imperialismus beinhaltet jede Menge Pragmatismus. Im Laufe der 1700er Jahre etablierte sich die moderne Wissenschaft und bot Imperien neue Chancen. Wer den Anschluss verpasste und weiterherrschen wollte wie im Mittelalter, würde früher oder später untergehen. Baruels Buchreihe diente nur dazu, die Rolle Britanniens zu verschleiern und die verschiedenen Gruppen der französischen Bevölkerung gegeneinander aufzuhetzen. Kommen wir zu Band 2. Genau wie John Robison unterscheidet Baruel zwischen wundervollen, ehrbaren britischen Freimaurern auf der einen Seite und den bösen, okkulten Logen in Frankreich und Deutschland. In Kapitel 9 heißt es, England ist besonders voller hochanständiger Männer, ausgezeichnete Bürger, die Freimaurer sind und vereint sind im Bunde von Gemeinwohl und brüderlicher Sympathie. Da Baruel ins britische Exil gegangen war, muss er seinen potenziellen Interessenkonflikt ansprechen und beteuern, dass er die britischen Freimaurer nicht einfach nur deshalb in ein positives Licht rückt, weil er sich vor negativen Konsequenzen fürchtet, falls er diese Brüder ebenfalls als gefährlich und okkult abtut. Baruel ist ein erzkatholischer Jesuit gewesen und müsste eigentlich alleine deshalb schon die britische Maurerei samt und sonders ablehnen, egal ob das reguläre Drei-Grade-System oder die weiterführenden Systeme, die sich alle auf Mysterienkulte der Antike beziehen. Er benutzt das simple Argument, dass die britischen Logen nicht gefährlich sein können, weil sie sehr zahlreich sind und dennoch keine Revolution wie in Frankreich angezettelt haben. Die britische Freimaurerei wurde konzipiert unter König George I. im Jahr 1717 und diente verschiedenen Zwecken. Darunter auch ein neues Günstlingssystem unterhalb des Adels und manchmal parallel zum Adel. Die britische Gesellschaft wurde komplexer und über Logen ließen sich Loyalität, Privilegien und Verpflichtungen managen. Man kann jede Art von Vehikel nutzen für Geheimoperationen, egal wie langweilig es erscheinen mag von außen. Also längst nicht nur theatralische Logen mit Brimborium, sondern auch dröge Import-Export-Firmen. Wir wissen nicht, ob Baruel sich im Klaren darüber war, dass die Schwesterorganisation des britischen Freimaurertums die Wissenschaftsvereinigung Royal Society war. Und man fokussierte auf Fortschritt zugunsten des Empires. Für diesen Fortschritt waren eben jene Logik- und Bildungsangebote notwendig, die Baruel in Frankreich als antichristliche Verschwörung abtat. Es ist naheliegend gewesen für Britannien, über seine Freimaurerlogen und Adelsnetzwerke die Fühler auszustrecken nach Frankreich, um dort die Monarchie zu schwächen unter aufklärerischer Tarnung. Der Bayerische Illuminatenorden war nur eine zwischengeschaltete Tarnorganisation. Der Sinn und Zweck ist, ein Sicherheitsnetz zu haben, falls die Tarnorganisation auffliegt und verbrannt ist. Genau dieser Zweck wurde erfüllt, als die bayerische Polizei Dokumente des Ordens beschlagnahmte und veröffentlichte. Man konnte Adam Weishaupt als überambitionierten Aktivisten darstellen und die wichtigsten Mitglieder als gutgläubige Mitläufer, die gar nicht so recht wussten, worauf sie sich eingelassen hatten. Baruel erzählt eine seltsame Geschichte, laut der er von französischen Freimaurern zum Abendessen eingeladen worden sei, die die Türen verschlossen und ihn dazu drängten, von ihnen in den Orden aufgenommen zu werden. Normalerweise muss jemand nach bestandener Vorauswahl langwierige Ritualtexte auswendig lernen und möglichst akkurat Wort für Wort wiedergeben, um den ersten Grad verliehen zu bekommen. Die schrägen Franzosen hätten ihm in einer Blitzzeremonie 3 volle Grade aufgezwungen, während er eigentlich höflich die Biege machen wollte. Nach lächerlichem Theater sei er dann gefragt worden, ob er dem Großmeister dieser Freimaurer die Treue schwört, so als kämen die Befehle von einem König oder Kaiser. Es ist wahrscheinlich, dass diese Geschichte teilweise oder ganz erfunden ist. Eine fast identische Geschichte finden wir bei dem Verschwörungsautor John Robison. Jener berichtet von einer Europareise, bei der abgedrehte Logen ihn angeblich anwerben wollten, er das alles aber viel zu bizarr fand, wie eine groteske Karikatur des wundervollen britischen Freimaurertums. Baruel spricht über Schilderungen von Mitgliedern okkulter, mystischer Logen, wie sie seltsame, berauschende Getränke konsumieren und orientierungslos in Kerkern, in Apparaturen verharren mussten, die sie langsam nach oben zogen und überraschend absacken ließen. Es war bereits in der Antike üblich, psychoaktive Substanzen aus bestimmten Pilzen und anderen Pflanzen für Rituale zu benutzen. Wenn man einer heiklen Gruppierung beitritt, die sich möglicherweise an illegalen Aktivitäten beteiligt, bis hin zum Hochverrat am herrschenden König, dann sind die Drohungen ernst gemeint, die an Mitglieder ausgestoßen werden. Gerät man in Verdacht oder wird man des Verrats an der Gruppe eindeutig überführt, kann man leicht vergiftet oder anderweitig beseitigt werden. Wie bei einem modernen Geheimdienst oder einer Mafia-Organisation. Okkulte Freimaurer, so Baruel, bezogen sich auf die Vernichtung des Tempelritterordens vor mehreren Jahrhunderten und die Hinrichtung von Jacques de Molay. Diejenigen Templer, die flüchten konnten, schworen Rache an dem französischen König und dem Papst. Diese Inspiration sei eingeflossen in die Verschwörung hinter der französischen Revolution. Es ist ein geschickter Mischmasch aus Fakten und Fehldeutungen, den Baruel präsentiert. Der Leser wird überhäuft mit vielen Details über Rosenkreuzer, Kabbalisten und so weiter und deren Ritualsysteme und Ursprüngen. Und da all dieses schräge Zeug eben nicht zu finden ist in den gewöhnlichen 3 Graden der britischen Freimaurerei, soll man zu der Schlussfolgerung gelangen, dass all das okkulte Zeug in Frankreich und anderswo die wesentliche Motivation war hinter der französischen Revolution. Keine Spur würde hinweisen auf britische Einflussnahme oder gar groß angelegte britische Geheimoperationen. Dann, Band 3. Es geht um Adam Weishaupt, der angeblich aus eigener Motivation heraus gewaltige Umstürze herbeiführen wollte. Im Prinzip war es damals keine Schwierigkeit für jemanden mit einem gewissen Status, sich über Kontakte einzuarbeiten in okkulte Systeme, die grundlegenden Organisationsstrukturen einer Freimaurerloge zu lernen und dann anzufangen, Mitglieder zu rekrutieren. Allerdings war es ja sinnlos, irgendwelche gewöhnlichen, tumpen Bürger für die Gruppe zu gewinnen und zu riskieren, dass jemand von den immer skurrileren Ritualen entsetzt ist und die Sache an die Behörden verrät. Man musste schon höher zielen und Personen mit höherem Status gewinnen, was wiederum die Gefahr erhöhte, von Spionen infiltriert zu werden. Man fürchtete insbesondere jesuitische Spione. Umgekehrt hatten höhere Adelige keinen Anreiz, irgendeiner rebellischen Loge beizutreten, die von einem Niemand angeführt wird. Der junge Weißhaupt verließ das Jesuitenkolleg Ingolstadt im Alter von 15 Jahren, wurde sogleich in Beschlag genommen von Aufklärern mit adeligen Verbindungen. Das heißt, die jesuitisch-katholische Erziehung war bei Weißhaupt nur kurzlebig und hatte wohl eher eine abschreckende Wirkung auf ihn. Einige Personen, die Bedeutung erlangten in der aufklärerischen Bewegung Europas, wollten die übermäßig strenge Erziehung und die Denkverbote nicht länger akzeptieren. Schon gar nicht, wenn immer mehr Menschen in Amerika und Britannien schon mehr Freiheiten genießen durften. Die harsche Reaktionen, die manche Aufklärer erfuhren für ihre Wünsche nach Veränderung, erzeugten noch mehr Ablehnung des alten Systems und sogar Rachegelüste. Adam machte eine akademische Karriere in Ingolstadt und anscheinend fiel den katholischen Autoritäten zunächst nicht besonders auf, dass er aus einem Umfeld von Aufklärern stammte. Er wurde Freimaurer und baute nach und nach den Illuminatenorden auf. Für Baruel ist Weißhaupt vom selben satanischen Geiste wie die französischen okkulten Freimaurer, versessen darauf, ehrwürdige Königshäuser und Religion an sich zu zerstören. Es fällt auf, dass Baruel es genauso wie John Robison vermeidet, gegen die amerikanische Revolution zu hetzen, die ja auch begleitet war von aufklärerischen Ideen und Slogans. Meinen Forschungen zufolge waren George Washington und mehrere seiner Mitstreiter britische Agenten und die Unabhängigkeit nur eine Inszenierung. Indem man die 13 amerikanischen Kolonien offiziell vom britischen Kolonialreich abspaltete, versenkten die Franzosen ein Vermögen in Washington und mussten riesige Gebiete billig an die neuen USA verkaufen. Die Welt sollte denken, die USA und Britannien seien fortan Konkurrenten. Insgesamt und vor allem für das amerikanische Publikum vermied es die Verschwörungsliteratur weitestgehend, die amerikanische Revolution als das Werk okkulter Verschwörer oder gar der Weisen von Zion zu porträtieren, obwohl praktisch jede andere bedeutende Revolution derart negativ gewertet wird. Die Illuminatenmitglieder patzten bei ihrem konspirativen Vorgehen und so wurden geheime Mitgliederlisten und andere interne Schriften von der bayerischen Polizei beschlagnahmt und veröffentlicht. Das ist das Quellmaterial, das Baruel benutzt und im Detail zitiert, wie Decknamen verwendet wurden, geheime Codes und viele weitere Elemente, die typisch sind für jeden Geheimdienst. In den Schriften des Ordens wird klar ersichtlich, dass große Sorgfalt angewandt wurde bei der Rekrutierung und der kontinuierlichen Prüfung neuer Mitglieder. Aus dem 20. Jahrhundert sind viele konkrete Details überliefert, wie etwa bei der Special Operations Executive Britanniens oder bei verschiedenen Geheimdiensten, die Neulinge getestet wurden. Eine simple Methode war, die jeweilige Person in einer Bar nach zunehmendem Alkoholkonsum subtil dazu zu animieren, über Geheimes zu plaudern oder regelrecht zu prahlen. Ist noch eine attraktive Lady zugegen und ein Komplize spielt den überheblichen Angeber, dann werden manche eben weich und enthüllen mehr, als sie dürfen. Dann gibt es noch die Fake-Verhaftung. Mit Hilfe von kostümierten Agenten oder echten Polizisten nimmt man die Neulinge unter einem Vorwand in die Mangel und wartet darauf, dass sie vielleicht ihren Status und ihre wahre Identität enthüllen. Der ehemalige Mossad-Agent Viktor Ostrowski berichtet, dass vor seinen Augen mal jemand erschossen wurde, er aber seine Nerven behielt. Hinterher wurde ihm gratuliert und mitgeteilt, dass der Erschossene ein Verräter war und ohnehin eliminiert werden sollte. Deswegen bot sich die praktische Gelegenheit für einen Loyalitätstest. Bei den Geheimgesellschaften soll es vorgekommen sein, dass Mitglieder mit verbundenen Augen ein rasiertes Tier erstechen mussten, im Glauben, es handle sich um einen Verräter am Orden. Bei den Illuminaten mussten Neulinge diverse Geheimnisse preisgeben, auch peinliche. Mangels Videokameras und Tonbandaufnahmen konnte man jemanden handschriftlich heikle Bekenntnisse machen lassen, um Erpressungsmaterial in der Hinterhand zu haben. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und im Laufe von 10.000 Jahren des Imperialismus und der Geheimorden haben findige Agentenführer die Methoden perfektioniert. Der Illuminatenorden musste sich nicht nur abschirmen gegen Spione, sondern musste in irgendeiner Form versuchen, die Behörden zu infiltrieren, um vorgewarnt zu sein, ob die eigenen Aktivitäten, Mitglieder und Methoden kompromittiert sind. Weißhaupt war für sich genommen ein Niemand, aber mit einflussreichen Adeligen im Hintergrund, die nicht nur Mitglieder, sondern eher die tatsächlichen Anführer waren, ergaben sich weitaus mehr Möglichkeiten. Baruel zitiert dermaßen viel aus den Illuminatentexten und garniert es mit flauer erzkatholischer Kritik, dass einige Leser der Buchreihe wohl alles andere als abgeschreckt wurden, sondern eher die aufklärerischen Ideen interessant fanden. Weißhaupt hätte sich wohl nicht erträumt, dass der Orden so schnell platzen wird und dass dann Leute in ganz Europa und Amerika in Bestsellerbüchern seine Gedanken lesen. Kommen wir zu Band 4. Die bayerischen Behörden ruinierten letztendlich den Illuminatenorden, hielten sich aber mit harten Strafen zurück. Das bayerische Zensurkollegium bestand bis zum Einschreiten des Kurfürsten 1784 überwiegend aus Illuminaten. Aufklärerische Schriften wurden oft durchgewunken, während aufklärungsfeindliche Texte immer wieder einkassiert wurden. Auch andere Teile der bayerischen Regierung wurden von den Illuminaten infiltriert. Franz Xaver von Zwack, der Knabe Cato, war eigentlich königlich bayerischer Staatsrat gewesen, wurde nach Landshut strafversetzt und floh später nach Paris, kehrte aber dann nach Bayern zurück. Weishaupt könnte tatsächlich geglaubt haben, dass er die zentrale Rolle spielen würde und er soll misstrauisch gewesen sein, dass die Mitglieder Bode und Knigge hohe Adelige ins Boot holten, wie die Prinzen Karl von Hessen und Ferdinand von Braunschweig sowie die Herzöge Ernst von Sachsen-Gotha und Karl August von Sachsen-Weimar. Ernst II. Nutzte die Gothaer Illuminatenloge sogar als geheimes Schattenkabinett. Diverse Illuminaten versuchten in klassischer Spionagemanier relevante geheime Papiere zu stehlen und Einfluss auszuüben auf die bayerische Politik gegenüber Österreich. Kurfürst Karl Theodor hatte irgendwann genug und verbot den Orden. Manche Mitglieder verloren ihre Posten, manche mussten Bayern verlassen, es gab Hausdurchsuchungen, aber niemand landete in Haft. In der Öffentlichkeit versuchten einige die Zerschlagung des Ordens als das Werk jesuitischer Netzwerke zu interpretieren. Ehemalige Illuminaten veröffentlichten Texte, dass alles nur ein großes Missverständnis gewesen sei. Und es wurden auch Bestseller-Verschwörungsbücher geschrieben, in denen jedwede Spur nach Britannien ignoriert wurde und stattdessen französische und deutsche Logen als Drahtzieher hinter der französischen Revolution galten. Adam Weishaupt floh. Herzog Ernst II. Von Sachsen-Gotha-Altenburg, der Mitglied der Illuminaten war unter dem Ordensnamen Timoleon, gewährte ihm in Gotha Asyl. In der heutigen Zeit versuchen Historiker und Politikwissenschaftler, die Illuminaten einfach nur als Aufklärer darzustellen, die Friede, Freude und Eierkuchen wollten. Die Ordenspropaganda selbst wird dafür hergenommen, um die Organisation zu beschreiben, anstatt eine nüchterne Analyse vorzunehmen, die die geheimdienstliche Ebene mit einschließt. Es ist unsäglich dumm oder unsäglich dreist, solche Gruppierungen hochzujubeln aus einer Ära, in der die Erzfeinde Britannien und Frankreich sich mit allen Mitteln bekämpften. Wenn auf der ganzen Welt direkt mit Kanonen und Gewehren aufeinander geschossen wurde, wie im Siebenjährigen Krieg, warum sollen wir dann nicht davon ausgehen, dass unter aufklärerischer Tarnung massive Geheimoperationen zur Destabilisierungs- und Spionagezwecken betrieben wurden? Es reicht auch nicht, die Verschwörungsliteratur wie von Robinson oder Baruel zu dem Thema zu verwerfen und damit das Thema zu beenden, anstatt eigene, bessere Forschungen zu der geheimdienstlichen Ebene vorzunehmen. Die Ironie ging damals schon an vielen Beobachtern nicht vorbei. Der angebliche Aufklärer, der die Welt von dem Joch des Absolutismus befreien wollte, flüchtete sich zu einem mächtigen Adligen und wurde von diesem finanziert. Es wäre höchst gefährlich gewesen, wenn Weishaupt in Gefangenschaft geraten wäre und weitere Informationen preisgegeben hätte. Stattdessen durfte Weishaupt in Gotha leben, mit dem Titel und der Pension eines Hofrates. Er veröffentlichte fortan eine Reihe von Texten, die den Illuminatenorden verharmlosten. Außerhalb Bayerns gab es kaum irgendwelche nennenswerten Verfolgungen von Illuminaten. Wer noch irgendwelche Zweifel daran hat, dass Baruel eine Auftragsarbeit für Britannien geschrieben hat, der lese seine schmierige Darstellung, dass die mächtigen Prinzen wie Ernst II. Ludwig von Sachsen-Gotha-Altenburg nur von Weishaupt getäuscht worden seien. Allen Briefen zufolge aus Deutschland, die Baruel aus deutschen Quellen erhalten habe, würden zeigen, dass der Prinz sich seines Fehlers bewusst sei und sich mit viel größerer Aufmerksamkeit um das Wohlergehen seiner Untertanen kümmere, als um die Mysterien der Sekte. Weishaupt sei es nicht einmal gestattet, in der Gegenwart des Prinzen öffentlich zu erscheinen. Auch die anderen Prinzen hätten keine Absichten gehabt, sich in einer Verschwörung zu beteiligen. Wie etwa einer Verschwörung gegen Frankreich? Den Erzfeind des britischen Reichs? Mit deren Thron die deutschen Prinzen verwandt waren? Jeder gewöhnliche Historiker für neueste Geschichte wird zugeben müssen, dass für große Staatsstreiche große Geheimoperationen nötig sind und sich Revoluzzer gerne Hilfe holen von ausländischen Geheimdiensten, falls sich gemeinsame Interessen ergeben. Es ist natürlich Unsinn, ein plattes Statement zu machen, dass der britische Geheimdienst samt und sonders hinter der französischen Revolution steckte. Es gab genügend einflussreiche Kreise in Frankreich, mit oder ohne Mitgliedschaft bei Freimaurerlogen, die das Königshaus stürzen wollten. Bekanntermaßen ist es aber für subversive Kreise sinnvoll, außerhalb der eigenen Landesgrenzen und somit weit entfernt von den heimischen Sicherheitsbehörden Standorte zu errichten und Unterstützung zu suchen. Der Jakobinerclub unterstützte sogar die Monarchie bis zum Vorabend der Republik. Baruels Reihe ist typisch für das Genre gesteuerter Pseudo-Aufklärungsbücher über Verschwörungen. Es werden nur Informationen geboten, die ohnehin schon öffentlich waren, und man verwischt alle Spuren in Richtung des britischen Geheimdienstes. Die Jakobiner, die die Schlüsselrolle spielten bei der Französischen Revolution, stellten sicher, dass von ihren wichtigsten Treffen so gut wie keine Aufzeichnungen existieren. Ein Einfluss sei die Londoner Revolution Society gewesen, die sich überschnitt mit der Society for Constitutional Information. Zu den Mitgliedern der britischen Clubs zählten Leute wie Richard Price, ein Mitglied der Royal Society. Er stand im regen Austausch mit den amerikanischen Revoluzern wie George Washington und Thomas Jefferson. Als Lord Shelburne 1782 britischer Premierminister wurde, wurde Richard Price der Posten seines Privatsekretärs angeboten. Dann hatten wir Joseph Priestley, auch Mitglied der Royal Society. Er war Wissenschaftler und darüber hinaus verband er den Rationalismus der Aufklärung mit der christlichen Lehre. Auch er war verbunden mit Lord Shelburne. Einigen Briten gingen seine Ideen zu weit und man befürchtete, dass der Funke der Französischen Revolution auf Britannien überspringen könnte. Schließlich zog er nach Pennsylvania in die USA. Dann haben wir Andrew Kippis, ein Mitglied der Royal Society. Abraham Rees, Mitglied der Royal Society. Theophilus Lindsay, er war Hausgeistlicher von Algernon Seymour, dem 7. Herzog von Somerset. Dann Thomas Brent Hollis, ein Mitglied der Royal Society. Er korrespondierte mit Benjamin Franklin und Thomas Jefferson. Und Peter Finch Martineau. Er entstammte einer Dynastie, später diente er als stellvertretender Leutnant von Hertfordshire, womit ein Verwaltungsrang gemeint ist, der von der Krone verliehen wird. Die Royal Society hatte für das britische Imperium eine essentielle Bedeutung und war eine Schwesterorganisation des britischen Freimaurertums. Alle Mitglieder waren letztendlich der Krone verpflichtet und nicht etwa schönen Werten von Aufklärung und Gleichheit. Als in den 1790er Jahren die radikalen Strömungen etwas außer Kontrolle gerieten, gab es eine Reihe von Gerichtsprozessen wegen Hochverrats. Der Parlamentarier Edmund Burke verurteilte in einem vielgelesenen Text die Französische Revolution und förderte Augustin Baruel mit dessen vierbändiger Verschwörungsbuchreihe. Burke heiratete die Tochter von Dr. Christopher Nugent, ein Mediziner und Fellow der Wissenschaftsvereinigung Royal Society, deren Ableger in Edinburgh einst John Robison zum Präsidenten hatte, den Autor des berühmten Verschwörungsbuchs Proofs of a Conspiracy. Später wurde Burke Privatsekretär des britischen Premierministers Charles Watson Wentworth. Später wurde Burke selbst Mitglied im Kronrat. Wenn es also um die Interessen des britischen Königshauses ging, war Schluss mit lustig und dem aufklärerischen Getue. Zunächst wurden die Männer im Tower of London eingesperrt, aber sie wurden in das Newgate-Gefängnis verlegt. Den Angeklagten drohte eine erhebliche Strafe. Diese Leute wären am Hals aufgehängt, lebendig aufgeschnitten und ausgeweidet worden, und dann wären diese Leute enthauptet und gevierteilt worden. Die gesamte radikale Bewegung hätte vor Gericht gestellt werden können. Es gab angeblich 800 Haftbefehle, die bereitstanden. Die ganze Szene hätte in einem großen Schlag enthauptet werden können. Letztendlich ließ man milde walten und verabschiedete neue Gesetze zur rigorosen Überwachung von Migranten, sowie das Seditious Meeting Gesetz, den Treasonable Practices Act und den Treason Act. Das Gesetz über aufrührerische Versammlungen besagte, dass jeder Ort, ein Raum oder Gebäude, an dem politische Versammlungen stattfanden, um die Ungerechtigkeit von Gesetzen, Verfassungen, Regierungen und Richtlinien des Königreichs zu diskutieren, zu einem Haus der Unordnung erklärt und bestraft werden müsse. Wer auch nur den Gedanken äußerte, dem König oder seinen Nachkommen physischen Schaden zuzufügen, beging Hochverrat. Man kann sich vorstellen, wie einfach somit radikale Zirkel unter Kontrolle gehalten werden konnten. Spione und Informanten waren allgegenwärtig und falls jemand erwischt wurde, konnte man denjenigen entweder öffentlich bestialisch umbringen oder ihn zum Informanten umdrehen. Also, ich empfehle Ihnen, holen Sie sich das Buch unter shop.recenter.com und holen Sie sich auch die restlichen Bücher von mir und ein Abo für unsere Sendung. Es gibt nichts Vergleichbares irgendwo sonst. Also weder im deutschsprachigen Raum, noch im englischsprachigen Raum, noch sonst irgendwo. Es ist überraschend, selbst für mich gewesen, wie kontrolliert alles ist, was man da so an Medien vorfindet. Also es kommt nicht vor, dass sie da irgendwo im Netz rumgucken, auf Telegram rumgucken und finden da eben die Wahrheit über alles, ja, was auch immer gerade der wichtigste Fall ist oder was die Vergangenheit anbetrifft. Das funktioniert so nicht. Es war notwendig, über sehr viele Jahre hinweg alles Mögliche an Geheimoperationen aufwendig zu rekonstruieren. Es war notwendig, sich eben Hunderte und Hunderte und Hunderte und Hunderte der besten Bücher rauszusuchen über relevante Themen. Also wirklich dann das Beste, was man finden konnte. Und man durfte sich bei dem Rekonstruieren von diesen ganzen Geheimoperationen nie leiten lassen von irgendwelchen gewöhnlichen Ideologien, ja, von irgendwelchen Standard-Denksystemen, die uns da vorgegeben werden. Geraten Sie da draußen bloß nicht in irgendwelche Truther-Kreise, in diese übliche Szene. Falls Sie da irgendwie schon involviert sind, gehen Sie da bloß wieder raus. Das Ganze ist eine Falle und diese Falle existiert schon seit circa 200 Jahren.